München mit Ö, der Podcast aus dem Münchner Rathaus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge München mit Ö. Wir haben heute einen ganz spannenden Gast bei uns, die Doris Quinten, die in der ÖDP sehr für den Tierschutz aktiv ist. Aber am besten, du stellst dich gleich mal selber vor, Doris.
Ja, also ich bin die Doris. Ich bin Mitglied vom AK Tierschutz von der ÖDP. Bin Tierärztin, BA-Mitglied, Allach unter Menzingen in München, also ein Stadtteil in München. Und wir haben einen Verein gegründet, Einsatz für Tiere e.V., mit ein paar Schwerpunkten. Ein Schwerpunkt ist die Sensibilisierung für Tierschutz überhaupt. Und da gehen wir in Kindergärten und Schulen und machen Kinderveranstaltungen zur Aufklärung, wie man mit Tieren umgeht. Und dann bauen wir Tauben, also wir fördern den Bau von Taubenhäusern nach dem Augsburger Modell. Da werden die Tauben artgerecht gefüttert, also mit Körnern, wie es sich gehört, bekommen Wasser, werden tierärztlich betreut, geimpft, wenn es geht. Und die Eier, und das ist das Wichtigste, gegen Attrappen ausgetauscht. Das ist also so eine Art Geburtenkontrolle, damit wir tierschutzgerecht die Population in der Stadt verringern.
Bevor wir jetzt in die Thematik richtig einsteigen, jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage. Was hat dich damals eigentlich bewogen, Tierärztin zu werden?
Ich glaube, das war angeboren, weil ich konnte kaum reden und dann war schon klar, dass ich Tierärztin werde. Ich bin aufgewachsen in großen Teil bei meiner Oma. Mein Opa hatte Ziegen und Kaninchen, aber das war halt, und nebendran gab es einen Kettenhund so vom Nachbarn, also alles, was man heute jetzt wirklich ablehnen würde. Ich glaube, das war trotzdem so eine ganz naturverbundene Kindheit. Also ich habe ja auch ein Gartenstückchen gehabt und so. Es kam einfach. Also es gab auch bei uns in der Verwandtschaft niemanden, der solche Ambitionen hatte. Für mich war klar, ich werde Tierärztin.
Ja, spannend. Und vor allem, was ich auch immer gut finde, ist, dass ihr euch mit eurem Verein vor allem auch für Tiere einsetzt, die eigentlich keine Lobby haben. Also man könnte ja sich das leicht machen und sagen, wir kümmern uns um süße Kätzchen oder Hasen. Aber ihr habt euch direkt die Tauben rausgesucht als Schwerpunkt.
Ja, weil bei uns, weil sie keine Lobby haben. Ich bin ziemlich oft nach Indien gefahren und dort sind halt diese Straßenhunde das Problem. Also die haben ein Problem, weil sie herrenlos sind und meist verhungert. Und bei uns sind die Straßentiere und der Straßenhunde die Tauben. Und es sind Tiere, die eigentlich nicht in der Lage sind, sich selber zu versorgen, weil sie seit Jahrhunderten so gezüchtet worden sind wie Hühner. Also wenn man heute einen Hahn oder einen Huhn auf dem Marienplatz aussetzen würde, die würden nicht überleben. Und ähnlich ist es auch mit den Tauben. Also die haben eine Lebenserwartung von 20 Jahren und wenn sie Glück haben, wären sie in der Stadt mal ein oder zwei Jahre. Und das nicht gesund, weil sie haben einfach nicht das, was sie fressen sollen, hier vorrätig, sondern sie essen hier Abfälle, die überhaupt ihnen nicht gut tun. Und sie werden gejagt. Diese ganzen Vergrämungsmaßnahmen, die es jetzt schon seit Jahrzehnten gibt mit Spikes, die sind also für meine Begriffe absolut tierschutzwidrig. Also ich habe ja in meiner Praxis ganz, ganz häufig Tauben gehabt und wie viele ich gekriegt habe, wo die Augen ausgestochen waren und durchgebohrt waren und so weiter. Sowas nach dem Tierschutzgesetz darf man sowas gar nicht anbringen, aber es wird dann trotzdem gemacht.
Mhm. Ja. Tobi, du hast ja als Tierschutzbeauftragter der Fraktion ÖDP Münchenliste auch schon einige Anträge dazu eingebracht. Ich glaube, da war auch dabei, dass wir eben uns gegen die Verwendung von Spikes einsetzen.
Ja, weil die Spikes reduzieren ja die Tauben nicht und die reduzieren das Problem an den Häusern nicht. Also man muss ja anerkennen, dass Tauben auch bei alten, denkmalgeschützten Häusern auch Kosten verursachen, indem sie ihren Kot dort lassen. Aber die Spikes führen ja nicht dazu, dass es weniger Tauben gibt und weniger Kot in der Stadt. Dagegen die Taubenhäuser haben ja einen Mehrfachzweck. Da wird in den Taubenhäusern gefüttert. Das heißt, der Kot bleibt da drin und die Geburtenkontrolle findet dort statt. Und das ist ein viel wirksameres Mittel, als überall Spikes anzubringen.
Ja, zumal die Spikes ja auch eigentlich das Problem nur aufs Nachbargebäude verlegen, weil die Tiere wissen ja, wo sollen sie denn hin? Ja, wenn man sie jetzt mit einem, von einem Haus und Grundstück vertreibt, ja, dann sind sie halt nebendran. Sie sind von der Genetik her nach wie vor Felsenbrüter und sie sind angewiesen auf Steine, auf Häuser, ne?
Die Taube, das ist ja auch ein Symbol oder verkörpert ja auch ein Symbol. Also die Friedenstaube kennen wir ja auch. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass bei großen Veranstaltungen, aber auch mittlerweile bei Hochzeiten es üblich ist, dass man so Tauben entlässt in einem Schwarm. Wie stehst du dazu?
Also es ist ganz schlimm, weil diese Hochzeitstauben, diese weißen Tauben, sind anders als diese Brieftauben überhaupt nicht trainiert, wieder in den Schlag zurückzufinden. Das heißt, wenn man die dann jetzt fliegen lässt, dann sitzen die irgendwo orientierungslos rum und sind meist oder ganz, ganz häufig am nächsten Tag tot. Das heißt, man tut sein Glück, sein zukünftiges gemeinsames Glück auf den Tod von einem Lebewesen aufbauen. Das wissen leider die wenigsten Leute, die sowas tun. Ich denke, es ist nicht bösartig gedacht, sondern es ist eigentlich ein schönes Symbol, wenn man einem Lebewesen die Freiheit gibt und es fliegen lässt. Aber so ist es halt nicht. Man schickt es in den Tod.
Ein zweites Tier, mit dem wir uns hier in der Fraktion auch mit Stadtratsanträgen beschäftigt haben, das ist die Ratte. Wir wissen ja alle, in Großstädten, wo Menschen sind, sind auch Ratten. Wir sehen sie halt meistens nicht, weil sie im Untergrund sich befinden. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass diese Ratten ja bei uns vergiftet werden. Und zwar auf eine sehr grausame Art, mit einem Köder, wo sich die Ratte sozusagen innerlich auflöst. Ein sehr schrecklicher Tod, da gibt es aber auch andere Methoden der Rattenvergrämung. Wie seht ihr das? Wie schaut es eigentlich aus mit der Rattenpopulation bei uns in der Stadt? Und ist das nicht auch ein sehr menschengemachtes Problem, dass die Ratten jetzt auch immer mehr in den Parks an die Oberfläche kommen?
Also in den Parks, also ganz ehrlich, ich habe noch keine gesehen. Was ich immer so sehe, sind Mäuse, ne? Also ich glaube, das wird einfach aufgebauscht. Wenn irgendjemand irgendwo ein Rattenschwänzchen sieht, dann heißt es um Gottes Willen, wir haben ein Rattenproblem. Ich glaube nicht, dass wir so viele haben. Also die Kleingärtenanlagen zum Beispiel, da wird ja auch Kompost gemacht. Bei uns gibt es keine Ratten, ja. Also das manchmal treten sie dann auf, dann kommt sofort eben diese Vergiftungsaktion. Und letztens wurden eben Köder ausgelegt in München. Da habe ich also Nachricht gekriegt, da sind dann die ganzen Krähen dran. Das waren offene Köder, die haben sich das rausgeholt. Dann lagen die ganzen toten Krähen auch da. Das geht gar nicht, ja, wenn da andere Tiere oder Eichhörnchen dann auch sterben. Und ich denke, man sollte wirklich schauen, ob es wirklich ein Rattenproblem ist oder ob es nur ein oder zwei Ratten sind. Und dann wurde ja von der ÖDP der Antrag gestellt, dass eben nicht mehr vergiftet wird, weil das ist eigentlich auch nicht tierschutzgerecht. Das ist ein ganz fürchterlicher Tod, genau wie du sagst. Und es gibt andere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist der Herr Ruf weiß das.
Also ich bin beruflich als Gewässerökologe und auch privat sehr viel an der Isar unterwegs. Und da nehme ich einen Rattenschwerpunkt wahr. Da gibt es wirklich viele. Vor allen Dingen, wenn es ein bisschen dämmerig wird, kommen die raus. Und da merkt man auch eines, dass Ratten eigentlich dort sind, wo es Nahrungsangebot gibt. Und Nahrungsangebot gibt es immer dort, wo Müll hinterlassen wird. Wir haben in einigen Bereichen in der Stadt ein großes Müllproblem. Das hat immens zugenommen. Das Fastfood hat so zugenommen. Während Corona hat man unglaublich viel mitgenommen, draußen konsumiert und die Reste übrig gelassen. Und wir sehen das, dass die Müllmengen, die das Baureferat wöchentlich abtransportieren muss aus unseren Grünanlagen, Jahr für Jahr zunehmen. Der Reinigungsturnus muss intensiviert werden, aber aus einer Grünanlage bekommt man den Müll und die Essensreste bei Weitem nicht so gut raus, wie jetzt aus einer Straße, aus der Fußgängerzone. Und da profitieren Ratten davon. und da gibt es. Und das gibt es auch Ratten, die sich spezialisiert haben an den Futterplätzen von Enten und Vögeln. Ich habe das schon erlebt, wenn Enten schnattern anfangen, dann ist das ein Signal für die Ratten, jetzt gibt es Futter. Dann kriechen die aus ihren Löchern. Tagsüber merkt man es nicht, aber wenn man abends so um die Jahreszeit 5 Uhr, 6 Uhr rausgeht in die Dämmerung, da werden die langsam aktiv. Und das sind schlaue Tiere, die merken sowas.
Wir Menschen lieben ja Mythen. Und umso abschauerlicher und absonderlicher diese Mythen sind, umso eher glauben wir sie. Es gibt ja zu Tauben und Ratten folgende Mythen. Also erstmal, der Taubenkot ist giftiger wie Arsen. Und der Taubenkot verätzt alle unsere Häuser bis auf die Grundmauern. Und bei Ratten, da ist ja bei uns noch im Hinterkopf aus dem 14., 15., 16. Jahrhundert, also jede Ratte überträgt die Pest. Wie schaut es da eigentlich mit der Wahrheit aus?
Also, wie gesagt, das sind Mythen. Also der Taubenkot ist absolut nicht ätzend. Es wurde in Dortmund in der Universität eine Studie gemacht an fast allen Bausubstanzen, die keinerlei Schäden hatten. Das Einzige ist, wo ich glaube, Metall kann irgendwie verfärbt werden oder so, aber ansonsten gibt es keine Gebäudeschäden durch Tauben. Der Taubenkot, den kann man einfach, wenn dann wirklich mal eine Population irgendwo sich angesiedelt hat, kann man mit dem Wasser einfach wegwischen. Ja, passiert nichts. Und der zweite Mythos ist auch Krankheiten. Es gibt so gut wie keine Erkrankung, die von der Taube auf den Menschen geht. Der einzige ist die Ornithose. Ich hatte mal nach Reinigung eines Taubenhauses die Grippe gekriegt und bin dann zum Arzt und habe ihm dann erzählt, er sollte das doch mal bitte testen, ob das jetzt eine normale Grippe ist oder ob das jetzt eine Ornithose ist. Und dann hat er das Labor angerufen, weil er von der Krankheit noch nie was gehört hat. Und das Labor sagt, das machen wir nicht, weil das so selten ist.
Ja, ich glaube, die Zahlen dazu sind, dass irgendwie seit 15 Jahren 3 Fälle in Deutschland bekannt sind mit der Ornithose. Also sehr vernachlässigbar.
Ist die Krankheit dann ausgeprägt? Wie wirkt sich das auf den Menschen aus, wenn man es denn wirklich mal haben sollte?
Ornithose ist ein abgeschwächtes Virus von der Papageienkrankheit. Eine Papageienkrankheit war früher, als es noch keine Antibiotika gegeben hat, war es wirklich gefährlich. Ne? Also hohes Fieber und wenn man es ein bisschen verschleppt, kann da auch was passieren. Bei der Ornithose verläuft alles milder. Das ist eine Variation von diesem Papageienvirus. Also Chlamydia Psittaci ist kein Virus, es läuft unter Bakterien jetzt inzwischen, ja genau. Und es wird mit Tetrazyklinen behandelt, also es ist einfach, ja, man nimmt dann Tabletten und dann ist das wieder weg.
Und wie behandelt man die Tauben in den Taubenhäusern? Behandelt man die vorbeugend gegen gewisse Krankheiten?
Wenn man Möglichkeiten hat oder was Brieftaubenzüchter eben machen, die lassen sie impfen gegen Paramyxovirus und gegen Pocken und all diese Sachen. Die sind aber wirtsspezifisch. Das heißt also, die sind nicht auf den Menschen übertragbar, diese Krankheiten.
Und zu dem Taubenkot habe ich auch noch eine interessante Geschichte gelesen. Und zwar ist es so, dass der Kot schlechter ist für Gebäudesubstanzen, wenn die Tauben sich nicht artgerecht ernähren. Also je schlechter sich die Taube ernährt, desto schlechter ist auch der Kot für die Umwelt. Und wenn man praktisch in Taubenhäusern sie mit Körnern artgerecht füttert, dann hat man eigentlich noch weniger Probleme damit. Und übrigens auch für Gebäude sehr viel schädlicher sind die Abgase von Autos.
Also interessant ist, eine Taube ist ein Vegetarier, ein absoluter Vegetarier, die frisst halt nur Körner normalerweise und Saaten. Also so, man sieht sie jetzt im Frühjahr auch so ein bisschen ab und zu so grasen, ja, sie isst auch Salat und so. Aber ich meine, wenn sie einen Döner erwischt und kurz vorm Verhungern ist, dann isst sie das auch. Und das ist Fleisch und Fleisch macht eben scharfen Kot, ja. Also es ist alles gut, wenn man sie richtig ernährt. Ne?
Und ein Schwerpunkt bei euch im Verein sind ja die Taubenhäuser. Du hast das schon kurz angeschnitten, aber vielleicht könntest du nochmal erklären, wie das konkret funktioniert, wie hoch der Aufwand ist und ja, was eigentlich auch die Herausforderungen für Taubenhäuser sind.
Also das Hauptproblem sind tatsächlich die Suche nach Standorten. Es ist nur so, dass inzwischen die manche auf uns schon zukommen, weil sie das jetzt schon gehört haben, wenn sie ein Taubenproblem haben. Und also Hausverwaltungen oder so. Also wir schauen, wo ist ein Hotspot, wo das heißt, wo sind viele Tauben auf einem Platz, und dann gehen wir mal gucken, ob es Flachdächer oder Dachböden gibt, und dann sprechen wir Hausverwaltungen an und ja, und Eigentümer, wenn wir wissen, wer das ist, und stellen ihnen unser Konzept vor, und manchmal klappt es halt und sie sind begeistert und dann werden die gebaut. Und die Stadt München subventioniert ja den Bau von Taubenhäusern mit gar nicht mal so wenig Geld. Und wir als Einsatz für Tiere e.V. Betreuen diese Taubenhäuser ehrenamtlich. Das heißt, wir gehen zweimal die Woche in diese Taubenhäuser rein, was deshalb auch so wichtig ist, weil wir tauschen die Eier nur bis zum vierten Tag aus Tierschutzgründen, dass sie noch nicht so länger angebrütet sind, und tauschen die Eier gegen Attrappen und tauschen das Wasser, machen wir frisches Wasser rein und Futter. Und einmal im Monat, je nachdem, wie frequentiert das Taubenhaus ist und wie schmutzig es halt ist, weil der Kot, also wir haben es nicht gezählt, aber es soll angeblich 80% des Kotes im Taubenhaus verbleiben, und das müssen wir ja auch beseitigen, dann machen wir eine Grundreinigung.
Ja, und ich finde, Taubenhäuser sind auch eigentlich Konzepte, hinter denen jeder stehen müsste. Also auch Menschen, die Tauben überhaupt nicht leiden können, weil die Tauben ja die meiste Zeit dann tatsächlich von der Straße weg sind in diesen Häusern, oder?
Ja, also es ist halt so, dass die Tauben morgens meistens ein bisschen rausschwärmen, da so ihre Runden fliegen, auch in solchen öffentlichen Plätzen wie Marienplatz, das sind auch viele Touristen, die dann, wenn sie eine Taube sehen, das kennen sie noch aus Venedig früher, dann wird halt auch ein bisschen Brot gestreut und so weiter, da sieht man Tauben, aber in zum Beispiel in der Rühmannstraße, da komme ich an, da komme ich hin rein. Wir klopfen immer an und dann fliegen sie alle raus, weil wir wollen sie da nicht so überfallen. Da fliegen Tausende da raus in der Rühmannstraße, aber draußen sitzt keine mehr. Vorher war es halt so, dass sie tatsächlich schon bei uns angerufen haben, was machen wir? Da brütet eine Taube auf dem Bett von einer schwerkranken Frau, ne? So, weil das Fenster auf, das passiert alles nicht mehr.
Ja, das Taubenhaus in der Rühmannstraße ist im Garten vom Münchenstift.
Ja, da ist also ein großer Hügel aufgeschichtet worden und obendrauf das Taubenhaus, weil das sollte ja immer ein bisschen höher stehen. Ne?
Genau, und vielleicht auch noch ein Thema, was viele nicht wissen, wobei wir es auch schon leicht angeschnitten haben. Also die Taube, die bei uns jetzt auf den Straßen sitzt, ist praktisch eigentlich, sind die Nachkommen von den Haustieren. Also weil Tauben früher ja Fleisch- und Eierlieferant sozusagen des kleinen Mannes waren.
Ja, die sind also von ursprünglich von vor ein paar tausend Jahren von der Felsentaube gezüchtet worden. Dass die Felsentaube wird maximal zweimal im Jahr brüten. Die Haustaube, die da gezüchtet worden ist, legt denn ständig Eier. Ja, also bis zu 10, 12 Eier im Jahr oder noch mehr. Und die hat immer zwei pro Brot. Also wie Hühner, die legen halt ständig Eier, dann eben, dass sie, deshalb sind sie auch, danach sind sie gezüchtet worden. Was jetzt dazu führt, dass die Population in der Stadt sich immer wieder vergrößert, sind die vielen Brieftaubenzüchter. Also Gott sei Dank ist in Deutschland dieser Sport, dieser tierschutzrelevante Sport im Rückgang, weil es kaum mehr Nachwuchs gibt. Aber es waren bis vor 2 Jahren, wie ich nachgeschaut habe, etwa 64.000 Brieftaubenzüchter, die im Jahr so im Durchschnitt 10 Wettflüge machen, teilweise auf Distanzen von 500 und 1000 Kilometer. Und es gab Jahre, da hatten sie 70% Verluste. Und Verluste bedeutet, gut, die sterben, die sacken irgendwo aus Erschöpfung irgendwo nieder. Wenn sie es überleben, vermischen sie sich mit den Stadttauben. Und das hat der Dr. Arlett in einem Gutachten festgehalten. Die haben genetische Untersuchungen gemacht von diesen und die stammen wirklich von diesen Brieftaubenzüchtern ab. Das heißt, da wird eben immer wieder nachgeschoben. Vielleicht sollte man das mal überdenken.
Das heißt eigentlich, wir haben hier wieder ein absolut menschengemachtes Problem oder eine menschengemachte Problematik. Und anstatt, dass man sagt, okay, wir bringen das auch wieder in Ordnung, verdammt man dann das Ergebnis, also das Tier, das wir selber gezüchtet haben und das wir dann sich selber überlassen haben. Also für uns als Spezies gar nicht untypisch das Verhalten, muss man leider sagen, wie bei vielen anderen Problematiken. Man schiebt es weg und gibt die Schuld eigentlich dem Opfer.
Ja, und hast du noch weitere Themen, die im Tierschutz in München gerade irgendwie aktuell sind oder die euch umtreiben?
Naja, also in der Corona-Zeit war es halt so, dass also ganz viele Leute sich Hunde zugelegt haben, die und ohne irgendwelche Vorwissen, wie man einen Hund hält. Und die Tierheime, die sind jetzt nach der Corona-Zeit rappelvoll, die platzen aus allen Nähten. Es wird aber auch immer noch Hunde ohne, überhaupt Tiere gekauft, ohne dass die Leute wissen, was auf sie zukommt. Ich persönlich hätte gerne einen Sachkundenachweis vor jedem Erwerb eines Tieres. Das fände ich also sehr gut. Ich meine, wir müssen ja auch einen Führerschein machen, bevor wir ein Auto fahren. Und sogar wenn man eine Kettensäge im Garten verwenden, müssen wir einen Schein machen. Aber ein Lebewesen dürfen wir uns einfach anschaffen. Ne?
Also ich beobachte es auch, dass die Hunde unglaublich zugenommen haben und sehe da auch noch ein weiteres Tierschutzproblem. Die Hunde werden außen draußen geführt, in der freien Natur von der Leine gelassen. Die Besitzer sind nicht geschult, die Hunde laufen rum und schrecken wild auf. Und das führt einerseits dazu, dass Bodenbrüter wie das Rebhund der Kiepitz ihre Gelege aufgeben. Die sind eh unter Druck. Das Rebhund ist um über 95% zurückgegangen. Kiepitz gibt es kaum mehr. Wir merken aber auch, dass die Wildunfälle so viel zunehmen. Das kriegen die Hundebesitzer vielleicht gar nicht mit, aber der Hund stöbert rum, scheucht ein Reh auf, irgendwo weit entfernt, keiner sieht's. Das läuft über die nächste Straße und wir haben den nächsten Wildunfall. Und das hat in den letzten Jahren auch dramatisch zugenommen. Und da kann man auch wirklich nur an die Hundebesitzer appellieren, Rücksicht zu nehmen, eine Hundeschule aufzusuchen und dafür zu sorgen, dass andere Tiere ihre Ruhe haben.
Das halte ich für sehr sinnvoll, dass eben Leute ihre Hunde entsprechend erziehen. Aber das setzt ja Sachkenntnis voraus, ne? Und auch den Willen, also was mir eben auffällt oder meinen Kolleginnen jetzt, die verzweifeln teilweise, was für unerzogene Hunde sie eben bekommen. Ne? Und die Leute werden damit nicht fertig. Ich meine, so kleinen Hund kann man auf den Arm nehmen, aber so einen großen, das ist dann möglicherweise auch eine Gefahr. Und für die Tiere in der Umwelt, wenn sie, da sehe ich aber auch ein Problem. Ein Hund muss natürlich Auslauf haben und wenn man einen Hund in der Stadt hält, dann gibt es eigentlich für meine Begriffe nur der englische Garten. Ne? Wenn man dann aufs Land geht, dann gebe ich dir recht, dann scheucht man Wildtiere auf. Ne? Da müsste man eigentlich eine Lösung finden, also was weiß ich, ein Park nur für Hunde, wo sie spielen können oder sowas. Ne? Ja, das ist ein Problem, ja.
Ja, da haben wir tatsächlich sogar einen Antrag auch gestellt letztes Jahr für Hundespielplätze sozusagen. Also das gibt es in Aschheim, das Vorbild, das ist so ein Agility-Spielplatz, also da sind so Hindernisse aufgebaut und ja, so einfach Baumstämme aufeinander, dass die Hunde halt ein bisschen was zum Rumschnuppern haben und zum Rumkraxeln. Und da hatten wir eben angeregt, dass in verschiedenen Münchner Parks eben Ecken auch direkt für Hunde eingerichtet werden, wo die sich mal richtig auspowern können. Weil es ist natürlich dadurch, dass bei uns so ein extremes Wachstum ist in der Stadt, die Grünflächen werden immer weniger, da braucht es natürlich auch Rückzugsorte für Hunde. Gut, und ein anderes Thema, das natürlich auch mit dem Hund zusammenhängt, ist der illegale Welpenhandel. Also das hat ja auch sehr zugenommen übers Internet, dass Menschen einfach irgendwie auf Facebook Marketplace oder eBay irgendwelche Hunde bestellen, anstatt dass sie im Tierheim irgendwelche Hunde eben aufnehmen, die wirklich dringend zu Hause suchen. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist dieser Retterinstinkt, der wahrscheinlich in jedem drin steckt. Ja. Wenn man dann also so ein Tier im Internet sieht. Wo ich ein Problem sehe, ist, dass man im Tierheim einfach nicht immer die Tiere kriegt. Ja, also im Münchner Tierheim ist die Altersgrenze 60 Jahre. Und das ist für mich absolut fatal. Weil gerade mit 60 gehen manche Leute in Frührente, haben ja wirklich Zeit. Ich kann einen Fall sagen, eine Frau, die ich seit Jahren als Patientenbesitzerin kenne, musste ihren 18-jährigen Hund einschläfern, weil der eben einfach krank war. Und sie hat nur geweint und zu mir gesagt, sie kann nicht leben ohne einen Hund. Und dann habe ich gesagt, ja, ab ins Tierheim, ne? Und dann kam sie zurück und hat gesagt, so bin ich in meinem Leben noch nie behandelt worden. Die haben mir gesagt, was wollen Sie denn noch? Die Frau ist 70 gewesen. Die hat mit ihrem Mann in einem Haus mit Garten gewohnt, hat sehr viel Geld gehabt, war absolut fit. Die ist also von Mosach nach Schwabing jeden Tag mit ihrem Hund in den englischen Garten. Die hat kein Tier aus dem Tierheim gekriegt. Und die ist dann ins Ausland und hat sich einen Hund dort in so einer Tierschutzorganisation geholt. Da kann ich auch noch was erzählen zu, aber das war halt dann so, dass dieser Hund natürlich Leishmaniose hatte. Leishmaniose ist eine Reisekrankheit, die jetzt bei uns heimisch geworden ist, weil diese ausländischen Hunde hierher kamen. Ne? Und der Hund lebt noch und wird auch behandelt, Gott sei Dank. Aber es ist nicht nötig, ne? Solche Sachen.
Ja. Was wäre dann dein Rat, also wenn man sagt, man möchte ein Tier aufnehmen? Also du hast schon gesagt, man soll sich vorher informieren und vielleicht dann einfach mal probieren im Tierheim, oder?
Naja, wenn man unter 60 ist, ne? dann kann man es probieren. Es gibt jetzt inzwischen, also da habe ich auch gedacht, wenn ich mal wirklich Zeit habe wieder, dann hole ich mir vielleicht einen Hund. Es gibt, glaube ich, den Verein, der heißt, glaube ich, Vier Pfoten. Das ist ein Verein, wo man alte Tiere zu alten Menschen bringt. Das finde ich eigentlich sehr rührend, ja.
Gut, und dann zum Abschluss hätten wir noch die Frage, was du dir für die Tiere in München wünschen würdest. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da müssen wir alle zusammen irgendwie noch mehr machen?
Ja, also was für die Tiere ist immer Aufklärung wichtig. Ja? Wenn man den Leuten einfach sagt, zum Beispiel die Taube ist menschengemacht das Problem oder es geht bitte mit dem jungen Hund in eine Hundeschule von klein auf oder Katzen darf man nicht alleine halten und Kaninchen und da arbeiten wir ganz viel dran. Also wir machen immer jetzt Veranstaltungen zu bestimmten Tierarten, wie die gehalten werden sollen und ja, und wie gesagt, Kinder sind immer, also wenn ich da in so eine Grundschule reingehe und die kleinen Stöpselchen, und die sind so aufnahmefähig, ne? Also so, ich denke bis 10, wenn nicht gerade so 11, 12 die Pubertät anfängt oder so, dann haben sie andere Interessen, aber bis dahin sind die unglaublich aufnahmefähig. Das macht richtig Spaß.
Ja, super, dann vielen Dank. War es dann schon für diese Woche wieder. Wenn ihr Themen, Ideen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne unter podcast@oedp-muenchen.de.
Denn wir mögen Umlaute.
Danke fürs Zuhören.
Sehr gut.
Gut, haben wir es geschafft.